Du bist auch ein Freiheitsliebender.
Ja, danke. Das ist so. Wunderbar. Den nehmen wir mal ein bisschen weg hier. Ja, schönen guten Morgen. Freue mich, dass die Autobahn so frei war. War aber nicht ganz alleine, also waren doch noch eine Menge da, aber gegen Freitag war das, ja, Urlaub, kann man sagen. Erholung. Ja, das ist gut, du siehst nur einen Strich, ne? Das ist nicht so gut. So ein Strich bin ich nämlich gar nicht. Ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Diesmal habe ich das Thema geträumt. Das muss am Alter liegen. Die Ältesten sollen Träume haben. Gut. In Hebräer 11, 1 bis 7, da geht es um Glauben. Wie wichtig ist lebendiger Glaube? Und ich lese mal diese Verse. Der Glaube aber, das ist die Elberfelder Übersetzung, ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem er Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Amen. Ja, wir haben schon ein bisschen was von Ewigkeit und die Freude darüber und die Hoffnung darauf im Lobpreis hören und singen können und auch in den Gebeten. Hier in diesem Text geht es um das Wesen und die Wirksamkeit des Glaubens. Es geht aber auch um Menschen, die diesen Glauben gelebt haben, schon in vor langer Zeit im Alten Testament. Glaube hat heute umgangssprachlich oft die Bedeutung von ich nehme an, ich vermute, ich denke mir so. Aber Glaube in der Bibel ist was ganz anderes, wie wir aus diesem Text deutlich erkennen können. Der Glaube, eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein, ein inneres Wissen, könnte man auch sagen, von Dingen, die man, noch nicht sieht. Sie werden irgendwann sichtbar werden. Das ist sicher. Gott hat's versprochen. Und dieser Satz könnte wie eine Überschrift über dieses ganze 11. Kapitel sein. Ich habe ja nur 3 der Menschen hier mit im Text genannt, von denen der Glaube so bezeugt wird und etwas ausgesagt. Es sind ja noch viel mehr und es lohnt sich mal, das ganze Kapitel daraufhin anzuschauen, denn jeder dieser Glaubenden hat irgendwie auch eine Wahrheit, die mit Glauben zusammenhängt, die etwas deutlich macht, auch für unseren eigenen Glauben. Wenn wir biblischen Glauben beschreiben wollten, dann könnte man von einer festen inneren Gewissheit sprechen. Ich weiß, dass ich weiß. Ich bin gewiss. Und solcher Glaube unterscheidet sich grundlegend von allen vagen Vermutungen, von trügerischen Hoffnungen, die wie Seifenblasen zerplatzen. Was hoffen die Leute nicht alles? Die hoffen, dass sie im Lotto gewinnen und sogar der Einsatz geht noch verloren, wenn sie Pech haben. Sicher gibt es auch immer welche, die was gewinnen. Aber vieles ist doch so wie eine Seifenblase, wie Kinder, die so einen Strohhalm in so eine Seifenlauge tauchen und dann blasen. Und dann gibt's diese bunten Blasen, Luftblasen, die ganz schnell zerplatzen. So zerplatzen auch manche der Hoffnungen oder viele der Hoffnungen. Es geht aber hier beim Glauben nicht um Luftschlösser, nicht um Wünsche, so nach dem Motto, wünsch dir was, sondern um göttliche Zusagen. Wir haben November. Die Themen gehen so langsam auf Ewigkeit zu, wenn wir mal so das Losungsbüchlein anschauen. Der Himmel ist nicht weit, könnte man sagen. Und wenn wir jetzt über Glauben sprechen und auch darüber, dass Gott Zusagen macht, dann ist eine dieser Zusagen, er kommt wieder. Er kommt bald. Nun sagen dann die Leute, na ja, das haben sie vor 2000 Jahren auch schon gesagt. Das ist wohl wahr. Aber eins kann ich euch versprechen, es ist jetzt näher dran. Mindestens 2000 Jahre. Ich weiß nicht, wann er kommt, aber ich weiß, er kommt. Gott hält sein Wort. Und biblischer Glaube orientiert sich immer fest an dem, was Gott tut und was er zusagt. Davon ist dann oft noch nichts zu sehen. Aber der Glaube ist sich sicher, der Herr wird sein Wort einlösen. Ich liebe diesen Psalm 33,4, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Und manchmal, ich glaube, das hast du auch schon in deinem Leben erlebt, dann hat er dir so ein Wort innerlich wichtig gemacht. Und du merkst, er will dir damit was zusagen. Und dann kannst du das ergreifen im Glauben. Ich habe das wahrscheinlich schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Wir wollten ja ursprünglich mal hier bleiben. Und dann ließ sich das Haus so schlecht verkaufen oder gar nicht, damals. Heute wäre das schon wieder anders. Und dann haben wir gebetet und gefragt, Herr, wo geht's denn jetzt lang für uns? Was sollen wir tun? Und dann kam so ein Wort aus Josua. Da steht, wo immer du deinen Fuß hinsetzt, das will ich dir geben. Bei mir hat Gott das noch etwas einfacher übersetzt. Das kam dann in mein Inneres. Geh, wohin du willst, ich bin mit dir. Ach ja, habe ich gesagt, das ist ja eine Freikarte. Ich danke dir. Ja, und dann waren alle unsere Nachbarn inzwischen nicht mehr da. Entweder verstorben, verzogen oder sie hatten verkauft. Und dann sind wir einfach der Reihe rumgegangen und haben uns vorgestellt. Man muss ja die Nachbarn kennenlernen. Und die eine Frau, der ging es gerade nicht so gut. Und Karin ist immer noch ein bisschen mutiger als ich, was so Ansprechen von Leuten betrifft. Dann hat sie gesagt, sagen Sie mal, sollen wir für Sie beten? Ja, doch, das ließ sie zu. Und dann haben wir gebetet und siehe da, es ging ihr besser. Sie wurde neugierig. Was sind das für Leute? Und heute geht sie mit in die Elim-Gemeinde bei uns in Burgdorf. Hat schon ein bisschen Hintergrund, auch kirchlich, aber nicht so richtig lebendig. Und jetzt ist sie richtig dabei. Und eigentlich ist sie immer traurig, dass wir so viel weg sind, weil wir haben sie immer mitgenommen. Aber jetzt hat sie dann auch Connection inzwischen in der Gemeinde und da gibt's Leute, die holen sie dann ab. Ihr Mann ist noch nicht so weit, aber manchmal fährt er sie doch auch schon. Also, es gibt immer wieder Situationen, wo Gott Türen aufmacht. Und dann haben wir bis heute zwei Gemeinden. In die eine kannten wir, aber die hatte immer eine ganz komische Regelung. Einmal samstags und einmal sonntags, immer im Wechsel. Inzwischen haben sie das nicht mehr. Aber als dann der Sonntag frei war, da haben wir gesagt, wo gehen wir denn jetzt hin? Also Samstag war ja schön, aber irgendwie Sonntag ist ohne Gottesdienst irgendwie komisch. Ach, dann gehen wir doch mal in die Burgdorfer, Elim. Und wisst ihr, die waren alle so lieb. Die haben uns so freundlich begrüßt. Und der Leiter sagt dann gleich, gib doch mal ein kurzes Grußwort. War gar nicht drauf vorbereitet. Gar nicht dran gedacht, dass der irgendwas sagt zu mir. Tja, und seitdem sind wir da auch zu Hause. Ein ums andere Mal, so haben wir uns das angewöhnt. Gott macht Türen auf. Und so sind wir immer noch fröhlich unterwegs mit ihm. Ja, Meinhard hatte mich lange nicht gesehen, traf mich am Freitag auf der Beerdigung. Ich darf das ja mal verraten. Du hast dich gar nicht verändert, sagt er. Naja, ich glaube schon ein bisschen. Also grauer bin ich auf jeden Fall geworden. Und ich laufe auch nicht mehr ganz so schnell, glaube ich. Man müsste das mal ausprobieren, aber okay. War jetzt ein Spaß. Und dass du deinen Sohn mitgebracht hast, das finde ich ganz toll. Der denkt immer an mich, hast du gesagt. Okay, heute sieht er mich mal wieder. Ich freue mich auch. Ja, kommen wir zurück. Wir dürfen auf den Herrn hören. Und wir dürfen ihm etwas zutrauen. Und dieses Vertrauen befähigt uns, festzuhalten an dem, was er zusagt, an seinem Wort. Und da ist der Glaube an das Evangelium. Das steht hier in der Bibel. Das steht hoffentlich auch in deinem Herzen. Das sind eigentlich die guten Nachrichten, die bleiben und die nicht morgen schon wieder Altpapier sind, wie die Zeitung. Die guten Nachrichten, die darüber berichten, was Gott in Christus für uns schon alles getan hat. Schon seit 2000 Jahren. nicht erst gestern oder vorgestern. Und diese Tatsache muss nun jeder sich schenken lassen. Das, was dabei rauskommt, dieses große Geschenk der Liebe Gottes, der Gnade Gottes, der Freude im Herrn und der Gemeinschaft mit Gott. Ich darf sein Kind werden. Ich werde von ihm adoptiert. Ist doch toll, oder? Ich darf Abba, lieber Vater, sagen. Nicht mehr nur Gott, der Herrscher des Alls. Ist schön, ja? Ist ja auch wahr. Aber Vater ist doch noch was anderes. Lieber Vater hat Jesus uns beigebracht. Und diese Tatsache muss ich mir aneignen, sein Kind zu sein. Er macht mir das Angebot. Er sagt, putz dich ab von all dem, was dir so anhaftet. Ich mach dich sauber. Und ich gebe dir die Kindschaft. Ich habe neulich ein gutes Wort gehört, einen guten Satz. Den muss ich einfach mal loswerden. Glaube ist wie ein Fenster, durch das Gottes Gnade in unser Herz fällt. Ist das Ding an? Ja, gut. Dann bin ich beruhigt. Glaube ist wie ein Fenster, durch das die Gnade in unser Herz fällt. So wie das Licht der Sonne reinfällt oder das Tageslicht, so fällt die Gnade in dein Herz, wenn du das Fenster aufmachst. Mach nicht die Jalousien runter, das ist nicht Gott. Manche machen die Jalousien runter oder denken gerade jetzt, es predigt. Spanne ich mal den Schirm auf, nicht so nass werde. Also lass dich ruhig berühren. Ich bin ja morgen wieder weg, aber dann ist mein lieber Bruder Rolf hier. Ja, also ganz werdet ihr Gott nicht los. Und das ist auch gut so. Wir brauchen ihn, wenn wir das nur wüssten, wie sehr wir ihn brauchen. Was er alles für mich getan hat. Und er hat es getan, nicht weil er Lust und Laune dazu hatte, das war schmerzlich genug, sondern weil du und ich es persönlich nötig haben. Denn nur so sind wir aus dem Machtbereich der Finsternis ins Licht getreten und haben Gemeinschaft mit Gott. Und unsere Gemeinschaft ist, wie schreibt Johannes darüber, mit dem Vater und dem Sohn im Heiligen Geist. Halleluja. Freu dich. Unser Glaube beruht also auf Tatsachen, die Gott geschaffen hat. Und das wird uns immer wieder durch die Verkündigung, durch das Zeugnis, das wir geben, wo wir mit anderen über Gott sprechen, vermittelt. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Reden über Gott und sein Wort. Der Glaube hat aber noch ein anderes Standbein. Du hast ja auch zwei Beine, ne? Und das zweite ist die lebendige Hoffnung, die wir als feste Gewissheit in uns tragen dürfen. Und diese Gewissheit schenkt uns Gottes Geist. Ich habe vorhin, vielleicht hat nicht jeder verstanden, was ich meinte, gesagt, ich weiß, dass ich weiß. Der Geist Gottes bestärkt uns in unserem Innern, gibt Zeugnis in unserem Geist, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Wer eine Bibelstelle braucht, Römer 8, Vers 16, sollte man auswendig lernen. Sind wir Kinder, dann sind wir auch Erben, Gottes Erben. Haben Teil an seinen wunderbaren Verheißungen. Das ist gleich der nächste Vers. Eigentlich wollen die Leute immer was erben. Oder die meisten. Die sind ganz scharf drauf. Aber wenn Gott ihnen was schenkt, dann sind sie skeptisch. Auch schon gemerkt? Du kannst über Gott reden, du kannst über die Welt reden, du kannst über die Probleme reden. Da hören sie noch alle zu. Aber fang mit Jesus an. Dann scheiden sich die Geister. Dann wird's kritisch. Entweder er lässt dich stehen oder sie, oder er wird ganz Ohr. Diese Glaubensgewissheit ist eine Realität. Und äußerlich ist manchmal noch nicht viel zu sehen von der Wiederkunft. Aber wenn du Jesu Endzeitreden liest und so die Zeichen der Zeit, dann merkst du, die hat es schon immer gegeben. Ich weiß diese Argumente, aber die häufen sich. Die werden dichter. Die werden näher. Und die Ratlosigkeit nimmt zu. Ich habe vorhin von diesen persönlichen Zusagen gesprochen, die Gott uns manchmal gibt. Ich erinnere mich an einen alten Bruder hier in der Gemeinde. Ich sag jetzt nicht wer genau. Der betete immer für seine Kinder. Und da tat sich nicht so viel. Aber eines Tages hat Gott ihm so in sein Inneres gegeben: Ich habe dir deine Bitte gegeben. Er starb drüber. Aber er hielt ab dem Tag daran fest: Gott wird es tun. Ich habe ihn beerdigt. Und auf der Beerdigung begann etwas in einer seiner Töchter. Ich denke, Gott macht weiter, er macht keine halben Sachen. Ich habe dir deine Bitte gegeben, er ist drüber gestorben, er hat es nicht mal mehr erlebt. Aber er wusste, Gott hat's mir versprochen. Halt daran fest. Und wenn du noch nicht so persönliche Versprechen hast, hier in der Bibel, da gibt es Tausende. Nimm sie in Anspruch. Glaub sie. Vertrau deinem Vater im Himmel. Er ist ein guter Vater, ein liebender, kein Geizkragen. Im Text wird von einem Überführtsein gesprochen. Es geht also um Dinge, die Gott uns zusagt. Zugesagt hat. Und der Glaube stützt sich darauf, was man mit natürlichen Sinnen oft noch nicht wahrnehmen kann. Er setzt auf Gottes Wahrheit und ewige Realität, wie sie im Wort geoffenbart wird. Johannes 17, 17, kann man auch leicht merken. Dein Wort ist die Wahrheit. Pilatus hat gesagt, was ist Wahrheit? Die Leute sagen heute auch oft, was kann man noch glauben? Hier steht's. Dein Wort ist die Wahrheit. Da kannst du dich drauf verlassen. Und was der Glaubende dann später sieht und erlebt, ist das Ergebnis dessen, worauf er vorher sein Vertrauen im Wort Gottes gesetzt hat. Im Glauben ist es oft anders als sonst. Das Sehen folgt auf den Glauben. Die meisten Menschen wollen erst sehen und dann vielleicht glauben. Und manchmal vergessen sie dann, wenn sie sehen, das Glauben. Und schreiben das einfach sich selbst zu, klopfen sich selbst auf die Schulter. Oder schreiben es dem Zufall zu. Menschen, die Gott noch nicht richtig kennen, denen gibt Gott manchmal auch einen Vorschuss. Ich kann mich wieder an jemand erinnern, der mal so mitkam in die Gemeinde, aber nicht so richtig glaubte. Und er hatte mal dann ganz starke Knieschmerzen und konnte kaum noch ins Auto steigen. Ich sah das, wie er sich quälte, und ich habe ihn dann gefragt, ich sag mal, soll ich mal für dich beten? Naja, sagte er, du weißt doch, ich glaub doch nicht. Er war ganz ehrlich. Habe ich gesagt, macht nichts. Ich glaub doch. Es ist besser geworden mit ihm. Und er hat das auch zugegeben. Und ich glaube, Gott hat ihn berührt. Was immer draus geworden ist, weiß ich nicht mehr. Es ist nicht der Normalfall bei Gläubigen. Wenn du gläubig bist, dann solltest du, ihr alle kennt Senfkörner, ne? Wenigstens so ein Senfkorn an Glauben haben. So ein ganz little bit. Gott erwartet das von seinen Kindern. Nicht den großen Glauben. Aber ein bisschen Glauben an den großen Gott, das musst du mitbringen, solltest du mitbringen. Und hier müssen wir total umdenken lernen. Wichtig ist, dass wir uns von den Sinneswahrnehmungen nicht allzu sehr beeindrucken lassen. Als ich am Freitag zurückfuhr, die lange Strecke, weil eben der Verkehr auch dicht ist, du brauchst über 2,5 Stunden, tat der Rücken weh. Ich habe mit dem Kreuzbein vor einiger Zeit zu tun gehabt. Und dann sitzt dir der Teufel auf der Schulter und sagt, siehste, es fängt wieder an. Edschmann, wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? Nein. Schmerz, hau ab in Jesu Namen, du hast da nichts zu suchen. Merkt ihr was an mir? Irgendwie? Er ist weg. Halleluja. Jürgen, was macht deine Schulter? Sag einfach, dass dieser Schmerz verschwinden soll in Jesu Namen. Manchmal musst du hartnäckig sein. Wir denken ja immer, wenn wir einmal das sagen, dann ist gut. Reicht oft nicht. Der ist schwerhörig. Der geht nicht so schnell. Der will dich anmeiern. Der ist ein Lügner von Anfang. Aber bleib genauso hartnäckig. Gott ist größer. Ich weiß, manchmal musst du auch ins Krankenhaus und dann kannst du die Ärzte segnen oder die Bettnachbarn. Auch das lässt Gott zu. Aber er hat bei allem einen Plan. Also lass dich nicht zu sehr von deinen Sinnen täuschen und von den normalen Reaktionen deiner Nerven. Wenn der Prophet Samuel das getan hätte, dann hätte er den falschen Mann von den Söhnen Isais zum König gesalbt. Die waren alle einer schöner als der andere, größer, gewachsen, imposante Erscheinung, und da gab's da noch den jungen Knaben, ich denke, der war so 17, eigentlich noch ein Teenie, der war beim Schafhirten, dann hatten sie vergessen. Aber der war's. Also wir sehen, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Der Schreiber des Hebräerbriefes, ich gehe jetzt weg von David, mit seinen Aussagen über biblischen Glauben bleibt nun nicht bei der Theorie stehen. Er wählt einige Menschen aus, deren Leben deutlich macht, was lebendiger Glaube wirklich ist. Ich habe euch ja schon ein bisschen aus meinem Leben erzählt oder auch einige anderer. Theoretisch wissen wir ja viel über geistliche Dinge, aber erst die praktische Anwendung im Alltag lässt uns das dann wirklich erfahren. Welche Glaubenszusagen werden uns hier nun genannt? Bevor wir genauer auf die drei Lebensbilder eingehen, hören wir zunächst von etwas, was ihnen gemeinsam ist. Und das ist diese Gewissheit, die Glaubensgewissheit, die uns, wie wir hörten, durch den Heiligen Geist geschenkt wird. Gott bezeugt sich nicht nur in der Schöpfung, nicht nur in seinem Wort, sondern auch in unserem Herzen durch unser Gewissen, durch seinen Geist. Vers 2, denn durch ihn, gemeint ist der Glaube, haben die Alten Zeugnis bekommen. Hier wird uns gesagt, dass die Glaubensgewissheit im Herzen all dieser Glaubenszeugen, dass ihnen das gemeinsam war. Aber auch Gott hat sich zu diesem Glauben bekannt und nun ihrerseits von ihnen im Wort berichten lassen. Und so bezeugen sie heute noch, obwohl sie lange nicht mehr auf dieser Erde sind. Und so heißt es in Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, sodass das Sichtbare aus Nichterscheinendem geworden ist. Glaube ist eben nicht nur eine innere Erfahrung, ein inneres Berührtwerden, eine Gegenwart. War übrigens im Lobpreis, also ich habe da ganz viel gespürt. Aber das ist unterschiedlich. Vielleicht hast du gar nichts gespürt. Aber der gleiche Herr war da. Glaub's mir. Glaube vermittelt zugleich auch Einsicht in Dinge, die wir mit unseren Sinnen sonst nicht wahrnehmen können. Wir haben Augen, wir haben Ohren, wir können auch riechen und schmecken und so weiter. Aber es gibt Dinge, die kannst du nur mit deinem geistigen Auge sehen. Die kann nur der Glaube erkennen. Nur der Glaubende erkennt im Schöpfungsbericht eine zuverlässige Offenbarungsquelle. Mit ganz einfachen Worten wird da ganz Komplexes geschildert. Diese Erkenntnis bleibt über Gottes Wirken, bleibt den Menschen mit ihrem ungläubigen Verstand verschlossen. Unser natürlicher Verstand kann die Dinge Gottes nicht richtig begreifen oder beurteilen. Lies mal 1. Korinther 2, 12 bis 14, da ist einiges darüber gesagt, wie uns manchmal unser Verstand in Sachen Glauben im Wege ist. Nur ein geistlich erneuerter Sinn kann es erfassen, und deshalb ist das Wort Gottes, das immer wieder diesen Glauben aufbaut, für unseren Glauben wichtig. Es verändert unser Denken, erneuert uns in gottgewollter Weise. Werdet verändert durch Erneuerung eures Sinnes oder Denkens. Römer 12, Vers 2. Und daraus erwächst mit Hilfe des Heiligen Geistes dann auch ein verändertes Verhalten und Tun. Wenn du immer krumme Dinge denkst, wirst du auch krumme Dinge irgendwann machen. Und wenn du Gutes denkst, wenn du dich füllen lässt mit dem guten Wort Gottes, dann wird dein Leben anders. Drei gottesfürchtige Männer hier werden uns genannt, Abel, Henoch und Noah. Alle drei lebten zwischen Schöpfung und Sintflut, worin Noah durch die Arche gerettet wurde. Es gibt verschiedene Merkmale dieser drei, die lebendigen Glauben ausmachen. Und daher sind sie für unsere Nachfolge bis heute wichtig. Was sagt der Text über die drei? Als erster wird uns Abel genannt. Von ihm heißt es einfach, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer als Kain. Wieso? Oft meint man, Kains Opfer geschah durch Blutvergießen. Kains Opfer geschah nicht durch Blutvergießen, Entschuldigung, sondern Feldfrüchte. Abels Opfer war ein Tieropfer und eben durch Blut vergießen. Und nur durch Blut wird Sünde, werden wir von Sünde frei, und zwar durch das Blut Jesu Christi. Das andere war ja nur ein Schattenbild, eine vorläufige Sache. Aber im alttestamentlichen Text wird nicht gesagt, dass das der Grund ist. Liegt er doch etwas tiefer? Ich habe noch mal so nachgegraben. 1. Mose 4, 6 bis 7, da fragt Gott den Kain, und da scheint mir die Begründung zu liegen: Warum bist du so zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, dann kannst du den Kopf hochheben. Aber wenn du grimmig bist, dann bist du wie so ein Stier, der gerade die Hörner senkt. Wenn aber nicht du recht tust, lagert die Sünde oder lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens. Hier wird deutlich, die Herzenshaltung ist das Entscheidende bei dem Opfer. Der eine tut's mit Hingabe und der andere, naja, ist ja wieder mal dran, ne? Ist Tradition. Wir sollten mal wieder. Irgendwie wussten sie, dass sie Gott das zu verdanken haben, aber viele gehen auch als Tradition zur Kirche oder dieses oder jenes. Aber ist das Herz dabei? Gott sucht Gemeinschaft mit uns. Es geht ihm nicht um äußerlich vollzogenen Gottesdienst. Es geht ihm um die Hingabe des Herzens. Sprüche 23, 26. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter. Die habe ich dazu gemogelt, weil wir bei Gott alle Söhne Gottes sind. Aber versteht das richtig. Gib mir dein Herz, sagt Gott. Im Hebräerbrief wird hier nun deutlich, diese gelebte Glaubenshaltung hat sein Opfer angenehm gemacht vor Gott. Durch Glauben erhielt er das Zeugnis, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Wir wissen nicht genau, ist der Rauch nun geradeaus nach oben gestiegen und der andere niedergeschlagen, oder was jetzt äußerlich das Zeichen war, dass Kain so entrüstet war, mein Opfer ist nicht angenommen. Wir sehen bei ihm aber das gefährliche Gefälle der Sünde. Er wurde neidisch, er wurde ärgerlich, er wurde zornig und er wurde ein Mörder. Das Gefälle der Sünde geht immer abwärts. Neidisch zu sein und sich mit anderen zu vergleichen, das können Christen auch. Ihr nicht, aber falls doch. Das führt immer zur Unzufriedenheit, glaub's mir. Lass die Finger davon. Es führt zu einer falschen Herzenshaltung. Du wirst irgendwie stinkig für deine Umwelt und für die, die scheinbar auf der Sonntagsseite leben. Gott kann auch bei dir die Sonne scheinen lassen. Und er wird es auch tun. Manchmal stehst du im Regen, aber der hört auf. Trotz Gottes Warnung ließ Kain sich zum Hass auf seinen Bruder verleiten, der sich schließlich bis zum Mord steigerte. Abel dagegen ehrte durch sein Opfer in seinem Herzen und durch seine Hingabe Gott und wurde zum Märtyrer, zum ersten Märtyrer des Glaubens. Als zweites hören wir, ja, ihr wollt noch wissen, was ist das Besondere? Sein Glaube war mit Hingabe verbunden. Wenn ihr alles vergesst, aber das behaltet. Glaube ohne Hingabe geht nicht. Glaube ohne Hingabe funktioniert nicht. Glaube ohne Hingabe gibt keine Gemeinschaft mit Gott. Wir kommen zum wo haben wir ihn? Ja, das ist da Henoch. In Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass Gott ihm wohlgefallen habe. Henoch wandelte mit Gott. 1. Mose 5,24. Und hier jetzt im Hebräerbrief wird davon berichtet. In der Sonntagsschule erzählt man das den Kindern ja vielleicht ein bisschen anders noch. Man sagt, wäre eine Möglichkeit. Der Henoch und Gott, die gingen spazieren. Die hatten immer wieder mal Gemeinschaft und sie gingen spazieren. Und schließlich sind sie an der Himmelspforte angekommen. Und Gott guckt den Henoch an und sagt, ach Henoch, wenn du schon hier bist, dann kannst du auch reinkommen. Ich vermute, dass ihr das auch besser behaltet, wenn ich so erzähle. Bei Henoch wird deutlich, dass Glaube kein gedankliches Fürwahrhalten biblischer Wahrheiten ist, sondern ein praktisches Ausleben im Alltag. Ich kann ja alles Mögliche glauben und die Leute glauben auch alles Mögliche und kaufen dann dieses Pülverchen und die Salbe, gibt straffe Haut oder auch nicht und so weiter. Hab das noch im Ohr, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Denn bei Menschen hast du oft eine große Packung und einen kleinen Inhalt, ne? Hast so eine lange Packung und wenn du aufmachst, dann ist da so ein Fläschchen drin. Was, die machen uns ganz schön was vor. Unser Gott macht uns nichts vor. Den kannst du im Alltag mitten in deiner Not anrufen und sagen, Herr, ich weiß nicht weiter, gib mir jetzt mal einen Gedankenblitz oder einen Lichtblick oder zeig mir den Weg. Henoch lebte so innig und vertraut mit Gott, dass er also von der Erde weggenommen wurde, ohne zu sterben. Einer von zweien, Elia ist der andere. Er ist also auch ein Zeuge für die Entrückung der Gläubigen. Ich sprach vorhin von der Wiederkunft Jesu, die die Bibel uns zusagt und auch Jesus hat es zugesagt. Und die Engel haben es zugesagt den wartenden Jüngern, die emporblickten, als Jesus gen Himmel fuhr. Er wird wiederkommen. Er wird sein Wort halten. Und die Toten werden zuerst auferstehen, dann leiblich, einen neuen Leib. Die sind gleich bei Jesus, also um das nochmal klar zu machen. Die sind gleich bei Jesus und sehen ihn. Aber dieser neue Leib, der kommt in dem Moment. Und die Toten werden zuerst auferstehen und dann die übrig bleiben, bis zu der Ankunft noch leben. Die werden verwandelt werden. Also du kriegst einen neuen Leib gleich, ganz auf die Schnelle. Wie Gott das macht, weiß ich nicht, aber der ist dann auf einmal umgewandelt. Und du wirst beim Herrn sein, sonst würdest du dieses in der Luft sein ja auch gar nicht so gut abkönnen. Vielleicht würde dir schwindelig sein oder du wirst übel oder was weiß ich. Aber das alles wird nicht mehr sein, du hast einen neuen Leib. Also Schwindelgefühle, wer damit zu tun hat, gib sie Gott und bis dahin. Und dann mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Ob du auf einer Wolke segelst, weiß ich nicht, aber irgendwie wird's gehen. Und da steht was von Wolken. Wir werden mit ihm in die Luft emporgehoben und bei ihm sein alle Zeit. Es gibt dann irgendwann auch festen Boden unter den Füßen, denn das neue Jerusalem kommt auch. Und da hast du Gold unter deinen Füßen. Halleluja. Die ganzen Edelsteine liegen am Rand, so als Wegverzierung und. Aber das ist alles nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, du willst das strahlende Gesicht deines Erlösers sehen. Da freue ich mich drauf. Und auf all die, erlösten die Strahlen vor Freude. Ich möchte euch ein bisschen Appetit machen. Denkt nicht, ja gut, dieser Durchgang, dieser Übergang, Paulus sagt auch, Mensch, so übergestülpt wäre besser. Aber ich bleibe auch noch ein bisschen bei euch. Ich glaube, ihr braucht mich noch, hat er ungefähr gesagt. Und dann eines Tages, ich habe den Petrusbrief gelesen, da ging es um Petrus, da hat der Herr ihm gesagt, also jetzt ist bald soweit. Und dann schreibt er seinen zweiten Petrusbrief und das ist ein Abschiedsbrief, das ist ein Testament. Lest das mal, lohnt sich. Also neben Elia ist hier noch ein Zeuge, dass der Herr wiederkommt und uns zu sich nehmen wird. Ob tot oder lebendig, du bist dabei. Das ist doch wichtig, oder? Und lebendig bist du dann sowieso. Du bist lebendiger als lebendig. Also, darauf dürfen wir uns freuen und wissen, er hält, was er verspricht. Und hier steht dann, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wir sollen ihn also real mit in unseren Alltag hineinnehmen, wir sollen mit Gott rechnen, auch mit Überraschung. Wir wissen alle nicht, wann er kommt, aber es wird plötzlich sein. Und die 10 Jungfrauen, die hatten das so ein bisschen leicht genommen. Alle hatten zwar ihre Lampe an, aber sie hatten nicht mit so lange Warten gerechnet. Und dann war das Öl ausgegangen bei einigen. Das Öl ist der Heilige Geist. Lass den nicht verhungern in dir, sondern gib ihm immer wieder Raum, damit deine Lampe brennt. Auf solchem Glauben ruht Gottes Wohlgefallen, lesen wir hier. Wir sind nicht auf uns gestellt, wir haben ihn als Helfer und Beistand. Und er achtet darauf, dass wir uns von seinem Willen, von Gottes Willen prägen lassen. Übrigens, worauf du siehst, das prägt dich. Wenn einer nur an seine Finanzen denkt, dann prägt ihn das. Wenn einer nur, was weiß ich, die Segeljacht im Kopf hat, die er dann unbedingt haben will, dann prägt ihn das. Dann wird er Schaffe, Schaffe machen und immer noch mehr. Ich war gerade bei den Schwaben neulich, deswegen habe ich das noch drauf. Ich habe da ein kleines Seminar gehalten, wie man predigt. Ihr werdet jetzt denken, zu lang. Ich weiß. Ich höre auch gleich auf. Ja. Aber worauf du siehst, worauf du dein Augenmerk hauptsächlich richtest, das prägt dich. Ist es der Herr? Oder sind es viele, viele andere Dinge? Natürlich habe ich auch noch andere Dinge vor mir und im Kopf, aber ist er der Erste? Dann noch der Noah. Der Noah, tja, er vertraute der Anweisung Gottes, auf dem Festland eine 150 Meter langen Kasten zu bauen, dreistöckig. Was schätzt du wie hoch? Weiß ich jetzt nicht. Hab die Ellen nicht so ganz im Kopf. Weißt du auch gerade nicht. Gut, 10 Meter, sage ich mal. Schätzungsweise so. Drei Stockwerke. Die Giraffe muss ja auch reinpassen, ne? Im Treppenhaus, okay. Gute Idee. Wäre ich wieder nicht drauf gekommen. Sein Glaube bewährte sich darin, dass er Gottes Offenbarung ohne Zweifel und ohne Widerspruch annahm und anfing zu bauen. 100 Jahre hat der Kerl gebaut und 100 Jahre haben die Leute gelacht. Haha, der Noah, der baut da einen Kasten. So ein Riesenteil, das kann doch nicht mal schwimmen. Und was haben die gespottet? Und die ganze Zeit so zwischen Hammer und Klopfen und Verpichen der ganzen Geschichte hat er dann immer mal wieder gesagt, Leute, wir brauchen das Ding, es kommt eine große Flut. Seht, dass ihr mit Gott in Ordnung kommt. Der hat gepredigt. Und die haben weiter gelacht, weiter gespottet. Und dann kam der Tag, wo Gott sagte, jetzt geh rein, seh zu. Und seh zu, dass die Pärchen da von Tieren auch noch reinkommen. Wisst ihr, wer nicht reingekommen ist? Der Wal nicht und der Delfin nicht, die konnten nämlich schwimmen. Hat mich doch tatsächlich neulich mal jemand gefragt, was war denn mit den Fischen? Ich sag, die konnten schwimmen. Okay. Und wenn ihr die Geschichte mal genau lest, dann war es nicht Noah, der die Tür zumachte, sondern Gott. Er hat zugeschlossen. Noah wäre wahrscheinlich noch barmherzig gewesen und hätte wieder aufgemacht und dann wäre das ganze Wasser reingekommen. Sie wären alle abgesoffen. Gott hat zugemacht. Gott ruft und er sagt, lasst euch erretten. Er sagt, die Liebe gilt euch. Ich schenke euch die Gnade, ich schenke euch Vergebung. Alles kann durchgestrichen werden, weil mein Sohn dafür gestorben ist. Nimm es als Geschenk. Und einfacher geht's doch nicht, ne? Aber weil es so einfach ist, schütteln die Leute den Kopf, die wollen was tun, wollen was selber leisten und wollen sich nicht schenken lassen. Es geht dabei um den Gehorsam des Glaubens, um das Leiten des Heiligen Geistes, der in unserem Innern zu unserem Gewissen redet. Und dadurch wird dieser Glaubensgehorsam auch zu einem Zeugnis für die Umwelt. Und wir werden zu Verkündigern seiner Gerechtigkeit und seines Erbarmens. Gott will retten, immer noch. Einfach dadurch, dass wir mit Jesus leben, sehen die anderen, dass es einen Gott gibt. Der Gott der Väter ist auch unser Gott und der Gemeinde Jesu. Seine Liebe zu uns, seine erziehende Gnade hat sich nicht verändert. Ja, ich habe erziehende Gnade gesagt, vielleicht stutzt ihr ein bisschen. Er streichelt nicht nur. Er ist meistens ganz, ganz lieb zu uns. Aber wenn wir dann absolut nicht hören wollen, dann lässt er uns auch mal gegen die Wand laufen. Tut weh. Aber er ist nicht schuld. Er hat gesagt, dass das eine Sackgasse ist. Aber du wolltest es nicht glauben. Also ich ende jetzt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Erinnere dich. Dann kannst du nämlich für morgen glauben und für heute. Und du kannst ihm vertrauen. Die Erinnerung daran kann uns helfen, unserem Gott auch für heute und morgen zu vertrauen. Das ist lebendiger Glaube. Denk groß von Gott, er ist nämlich noch größer, als du denken kannst. Ich sag mal einfach Amen. Herr, ich bitte dich, lass das in unsere Herzen fallen. Und übersetz das noch durch deinen Heiligen Geist, so wie es jeder verstehen soll, so wie es jeder braucht. Herr, ja, meine Worte sind ja nicht so vielfältig wie deine. Aber ich bitte dich, Heiliger Geist, mach das noch klarer. In Jesu Namen. Amen.